Ich muss ganz ehrlich sagen, die Portion Gulasch hat mir richtig, richtig gut geschmeckt am Wochenende. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Magst du eigentlich Gulasch? Ist das so was, was du gerne hast?
Ja, es ist ja hier in Köln, wo ich gerade sitze. Du bist ja leider wieder zu weit entfernt von mir. Da gibt es ja die Pushta-Hütte. Ich weiß nicht, ob du
Ja.
das kennst.
Nein, kenne ich nicht, aber
Ja,
hol
da
mich gerne
kannst.
mit
Ja, sehr,
rein.
sehr gutes Mittagessen da. Richtig gut gewürzter Gulasch.
Ja.
Also, es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, heute Abend hätte ich gerne mal einen schönen Gulasch. Aber
Ja.
wenn er dann da steht, ja, doch, das gefällt mir.
Das gefällt dir, das
Ja,
dachte ich
das
mir.
gefällt mir.
Was gibt's da dazu? Kartoffelchen oder Eier oder
Nee, die haben Nudeln, glaube ich, haben die dabei. Oder
Nudeln?
aber ich mag es am liebsten mit Nudeln, wenn man so schön die Soße drüber knallen kann. Das ist groß.
Ah,
Ja,
das
ja.
isst man in der Eifel so, glaube ich, ne?
Ja.
Deshalb bist du auch so ein Kerl geworden. Einfach Gulasch und
Aber übrigens, das
Nudeln.
muss ich jetzt auch mal sagen, zu mir sagen immer so viele, ja, ach, da kommt ja der Geysir
Ja.
aus der Eifel und sowas. Also
Ja.
um das nur noch mal klar einzugrenzen,
Ja.
wenn man die A61 hochfährt, so praktisch von Mainz Richtung Köln, dann
Meilen
gibt es,
abfährt.
ja, dann gibt es den Laacher See, ne, Maria Laach.
Ja.
So, und dann fährt man entweder nach Main oder in die andere Richtung, kannst du vorher schon abfahren nach Andernach. Und ich bin genau am Laacher See geboren. Das sind 12 Kilometer bis zum Rhein und 10 Kilometer bis nach Main. Und in Main sagt man, das war das Tor oder ist das Tor zur Eifel. Also wir sind eigentlich die Ausläufer Richtung Rheinland schon. Und die richtige Eifel, da tritt man ja auch niemandem zu nahe, das ist Prüm, Bitburg, also die Schneifel, da wo man eigentlich schon im November Skifahren kann. Damit du nur mal weißt, wo ich verortet werde.
Ich kenn nur die Abfahrt Main und da gibt es so einen großen Shop direkt an der Tankstelle.
Erdbeermund.
Heißt der Erdbeermund?
Ja, klar.
Das ist so ein großer Shop,
Ja.
wo man Dinge kaufen kann.
Ganz genau, ja.
Ja.
Da also nicht so viel Produkt im Haar, sondern Produkt für andere Dinge.
Für andere Dinge.
Ja.
Erdbeermund heißt das.
Erdbeermund
Das ist ein
heißt das,
schlimmer
ja.
Name. Das ist ja fast noch so schlimmer wie Gulasch. Also wenn man.
Naja, also Moment mal ganz kurz. Moment mal ganz kurz. Was heißt schlimmer als Gulasch? Fängt ja selbst der Technikchef an zu lachen. Das ist ja Wahnsinn.
Erdbeermund. Boah, ist das wirklich witzig. Also, wenn ihr mal die Autobahnabfahrt
Und Gulasch wird
Main
doch nicht mal mit
nehmt.
P geschrieben. Das ist ja Wahnsinn.
Also, ich wollte eigentlich auf den ungarischen Torhüter raus, aber heute Morgen ist irgendwie komplett alles anders. Aber das ist auch normal, weil für so einen Morgen mit Thomas Wagner braucht man eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleis
und Thomas Wagner. So, ich kann die Freude oder ja fast schon die gefühlte Euphorie schon ein bisschen teilen, weil man es geschafft hat, diesen Schwung von der Europameisterschaft mitzunehmen. Eigentlich ist die Nationalmannschaft ja seit 8 Jahren in einem Stimmungs-, Emotions- und Leistungsloch. Und vor allen Dingen hat man auch aus für mich unerklärlichen Gründen die Nations League immer so, was ist denn das für ein Wettbewerb? Also nur um das nochmal klarzustellen, es gibt kein einziges Spiel mehr durch die Nations League. Es ist für mich ein Wettbewerb, der so eine Mischung aus Turnier- und K.O.-Runde darstellt. Es ist jetzt auch noch ein Viertelfinale eingeschoben. Mit Portugal, Frankreich und Spanien hast du bisher hochkarätige Titelträger gehabt. Und wir tun immer so, oh nee, unsere Spieler sind ja so belastet und jetzt noch eine Nations League. Also wir haben ja eh von allen Top-Ligen die wenigsten Vereine in unserer höchsten Spielklasse. Dieses Jammern gibt's auch nur ständig in Deutschland. Oh, 2 Spiele in der Woche ist ja Wahnsinn. Ich finde die Nations League ein Top-Wettbewerb. Letztes Jahr hattest du Italien, England in deiner Gruppe. Dieses Mal erscheint sie sogar noch leichter, weil du musst ja nur Zweiter werden, um in die K.O.-Runde reinzukommen. Und das Spiel gegen Ungarn hat viele Elemente gezeigt, die ich jahrelang vermisst habe. Von daher, gerade gegen eine Mannschaft, die uns in den letzten Jahren eher Probleme bereitet hat, wie die Magyaren, kann ich diese Euphorie teilweise schon teilen.
Okay, spannend. Ich fand's okay. Ich finde, es ist mir noch zu viel, von wegen, ja, jetzt haben wir die Stimmung mitgenommen aus der Europameisterschaft und es ist alles ganz toll. Also, ich fand es war ein okayes Spiel gegen erstaunlich schwache Ungarn, hätte ich nicht gedacht, die gefühlt zumindest kaum vors Tor kamen. Gab zwei, drei Konterchancen, wo ich dachte, okay, gut. Aber ansonsten war da nicht so wahnsinnig viel. Also, ich fand zwar. Obwohl es ja so ein bisschen in Anführungsstrichen Angstgegner ist, doch ein leichter Gegner. Und dafür war mir dann das ganze Gejubel und die Feierei zu dicke. Kann verstehen, dass man das natürlich auch aus Marketinggründen gerne mitnehmen will, alles rundrüber schwappen will. Das ist auch total gut so. Also möchte jetzt hier nicht gegen den Fußball labern. Das wäre auch absurd in einem Fußball-Podcast. Aber da haben mir ein paar Akteure gefehlt. Also ich fand zum Beispiel, dass Toni Kroos gefehlt hat. Das hat man schon gemerkt.
Finde ich überhaupt 0,0.
Ich finde es schon.
Warum also, hat der deiner Meinung nach gefehlt?
Ich fand tatsächlich, der Ballverteiler hat für mich gefehlt.
Also für mich war der beste Spieler, neben Musiala und Wirtz, war für mich Pascal Groß, der ja genau diese Position gespielt hat. Und man muss, glaube ich, auch eins mal festhalten dürfen. Also Toni Kroos ist jetzt Deutschlands Fußballer des Jahres nochmal geworden und praktisch wie ein Messias. Und dass wir überhaupt eine ordentliche Rolle bei der Europameisterschaft gespielt haben, ja. Trotzdem, wir sind im Viertelfinale raus, wird ja praktisch von der ganzen Öffentlichkeit alles auf Toni Kroos, wird das praktisch gehoben. Und ich finde es für ihn klasse, dass er am Ende seiner Karriere praktisch so ein bisschen mit seiner Heimat versöhnt ist, weil dadurch, dass er so lange in Madrid war, hatte man ihn ja oft gar nicht so richtig auf dem Radar. Aber wenn man mal ganz in die Tiefenanalyse geht, der Spiele, wo wir Probleme hatten, gegen die Schweiz und gegen Dänemark und auch das Spiel gegen Spanien, dann war das jetzt nicht der alles überragende Toni Kroos, sondern er war für die anderen der, an dem sich die anderen aufrichten konnten. Aber ich glaube, er hat zum Beispiel, und ich finde da immer die Kickernoten immer ganz schön ausgewogen, ich glaube, er hat gegen Spanien eine 3,5 oder sowas bekommen. Das war völlig in Ordnung, aber das war jetzt nicht so, dass er alles überragt oder dominiert hat. Ich fand Pascal Kroos gegen Ungarn wohlgemerkt, du hast recht, die waren in den letzten Jahren eher so Mittelklasse plus, im Moment scheinen sich ein bisschen zurückzuentwickeln. Ich fand, der war der alles überragende Mann und hat das sogar, wenn man das überhaupt vergleichen kann, spielerisch mindestens so gut gelöst wie Toni Kroos. Er ist aber von seiner Statur natürlich mit 5 oder 6 Länderspielen noch kein Kroos, aber ich habe Toni Kroos jetzt in dem Spiel nicht vermisst.
Aber das ist genau der Punkt. Also ich glaube, man sollte sie auch nicht direkt vergleichen miteinander. Ich wollte auch in der Tat nicht den Vergleich aufmachen, sondern ich wollte einfach nur sagen, dass du hast, da bin ich komplett bei dir, die Noten waren sehr, sehr ordentlich von Toni Kroos, unabhängig davon, dass er sich jetzt gut verabschiedet hat und was auch immer. Ich fand alleine die Appearance auf dem Platz, wie er die Mannschaft zusammengehalten hat und so weiter und so fort, das ist schon eine Qualität auch, die du erstmal haben musst. Das kann ein Pascal Kroos auch so nicht haben. Deshalb ist der Vergleich auch, hinkt der Vergleich total. Ich sag nur, mir hat er ein Stück weit gefehlt als Dompteur, wenn du willst. Will es aber auch nicht schlecht reden. Es ist so, dass diese Mannschaft muss sich jetzt finden. Ich glaube auch, ein Julian Nagelsmann wird zusammen mit Sandro Wagner wird er mit Sicherheit jetzt einfach auch noch ein paar Dinge ausprobieren. Und dafür ist, glaube ich, einfach auch diese Liga auch gut. Ich hatte nur das Gefühl, dass das streckenweise wahnsinnig gut war. Und du hast sie angesprochen, Wirtz und Musiala. Das war wirklich outstanding und ich hoffe, genauso wie du, ich glaube, wir haben ja so ein bisschen hin und her geschrieben, dass man diese beiden Spiele auch wirklich mal ernst nimmt, dass die so ein bisschen aus dem Windelalter auch raus sind, gefühlt, und dass man sie als vollwertige Spieler, man hat sie ja immer noch so ein bisschen, sie werden immer noch so ein bisschen als Talente beschrieben und als die jungen Wilden und so weiter, das sind einfach voll ausgereifte Bundesligaspieler, Punkt um. Und ich hoffe, dass das genau in dieser Richtung weitergeht, wie siehst du das?
Ja, das ist ja auch wieder so eine Eigenheit, die wir so ein bisschen haben. Ich habe eben schon ein paar Sachen angesprochen. Bei uns gelten ja Spieler mit 20, 21 immer noch, die musst du behutsam, natürlich musst du behutsam die auch körperlich aufbauen, aber ich glaube, Spieler wie Williams oder Jamal, um mal nur Spaniens Nationalmannschaft zu nennen, die gelten da als vollwertige Spieler. Ich habe jetzt zwar nicht so ganz krass den Eindruck, wie du es gerade gesagt hast, dass man die immer noch in Watte packen möchte bei uns. Aber ich sehe es genauso wie du, Musiala und Wirtz, das sind Leistungsträger in der Nationalmannschaft. Das ist ein Duo, das uns, ich zitiere Ronald Koeman, jeder beneidet. Und zusammen mit Havertz, das habe ich ja auch schon mal gesagt, der kommt mir ja immer viel zu schlecht weg bei uns in der Beurteilung. Also die drei als offensive Reihe, das ist enorm. Die beiden mit ihren Finden, mit ihrem Tempo, mit ihren Tricks. Havertz, der eine unfassbare Ballbehandlung hat, der in die Tiefe geht, der Spieler bindet, der sehr viel für die Mannschaft arbeitet. Und ich glaube, das ist auch eine Top-Havertz-Position, so eher auf der 10, nicht als Mittelstürmer. Also da sehe ich im Moment wenige offensive Mittelfeldreihen, die da der deutschen Nationalmannschaft das Wasser reichen können.
Frage an dich, wie siehst du das jetzt gerade? Also Musiala spielt sich ja einfach die ganze Zeit schon mehr oder weniger international nach oben. Wird der noch dazu zu bekommen sein, dass er bei Bayern verlängert? Oder siehst du das schon so, dass er jetzt dann doch im Fokus von so vielen Vereinen ist, dass das einfach gar keine Chance mehr hat?
Naja, also wenn du bei Bayern spielst und eine derart dominante Rolle spielst wie Musiala, und ich glaube, ein bisschen was zu verdienen gibt's auch, auch wenn sie versuchen, das Festgeldkonto wieder ein bisschen üppiger zu machen, dann gibt's natürlich gar nicht mehr so viele Vereine, wo du jetzt sagst, okay, da musst du jetzt unbedingt hin. Also ein Thomas Müller hat sein ganzes Leben lang bei den Bayern gespielt und wird's nicht bedauert haben. Ich glaube, dass Musiala Real Madrid oder Barcelona, wenn die sie ein bisschen fangen würden, vielleicht reizen könnte. Oder aber England. Da hat er ja seine Wurzeln auch teilweise. Die Premier League, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich sehe die Chance noch gar nicht so schlecht, dass der noch lange, lange bei den Bayern spielt.
Ein Mann, den du ja schon die ganze Zeit auch vor der EM in die Nationalmannschaft gequatscht hast, ist Robert Andrich. Und das ist ja wirklich einer der, also für mich mit der auffälligste Spieler gewesen in diesem Match. Wie kommt es, dass der so explodiert ist? Also er war immer schon gut, aber er hat ja nochmal gefühlt 2, 3, 4 Schritte da gemacht.
Das Kuriose ist ja, dass dieses Debakel gegen Japan, das Hansi Flicks letztes Länderspiel war, das ist ja genau ein Jahr und ein Tag her. Und da war Robert Andrich ja noch gar, überleg dir das mal, ne? Das ist gefühlt.
Der Geysir räumt einfach alles immer ab mit Daten und Zahlen. Das ist wirklich unfassbar. Das ist der Almanach der Neuzeit, Sportalmanach.
Nee, aber weil es ist wirklich so, ich war bei diesem Spiel und habe für RTL gearbeitet. Ich habe einen völlig konsternierten Hansi Flick und einen völlig konsternierten Rudi Völler, der sah damals aus, in Schweiß gebadet, der war fix und fertig. Ich habe das alles noch vor Augen, und wenn du denkst, das ist erst ein Jahr her, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Und wir hatten im Podcast Robert Andrich schon ganz lange gefordert. Und selbst nach der verkorksten WM gab es damals mal so einen Pressetermin mit DFB-Vertretern und sowas. Und da habe ich sogar die Frage nach Robert Andrich gestellt, und Hansi Flick hat sie damals eher so ein bisschen ausweichend beantwortet, und es gab im Innenleben des DFB Leute, die kamen nachher zu mir in der Kaffeepause, ob ich noch alle Latten am Zaun hätte, was ich denn jetzt mit Andrich möchte, also wirklich original gefallen. Und jetzt ist es natürlich so, er hat eine Top-Saison in Leverkusen gespielt, er hat eine ordentliche EM gespielt. Jetzt aber wieder, und das finde ich dann auch kurios, ich fand ihn nicht so gut wie du am Samstagabend. Ich finde, er hatte relativ viele Ungenauigkeiten und Fehler nach vorne, was man aus Leverkusen gar nicht so kennt. Auch seine mit Abstand spektakulärste Aktion, diese Wahnsinnsgrätsche, war er ja vorher eigentlich selbst in der Entstehung dieser Chance der Ungarn eigentlich auch beteiligt. Nein.
Ja, gut, okay.
Ja, weil du sagst, er war für mich einer der Besten, sagst du. Ja. Sag ich, finde ich nicht.
Okay.
Ich finde, dass er für die Statik dieser Mannschaft mit Groß zusammen eine Top-Besetzung ist mit Pascal Groß. Aber ich fand ihn am Samstag jetzt nicht so stark. Das darf man ja trotzdem sagen.
Das darf man sagen. Aber ich finde diese Null-Fehler, immer du mit deiner Null-Fehler-Toleranz kotzt mich an.
Nee. Ich würde sagen, auf der Position, die Robert Andrich spielt, wenn ich jetzt mal sage, du machst 50 Pflichtspiele im Jahr, ne, als auf dieser Position, dann musst du eigentlich 40 Mal rausgehen mit der Note 3. Dass alle sagen, der hat das da ganz solide weggeräumt. Und dann muss er vielleicht noch 10 oder 12 Mal besser sein und Tore machen, wie er das so spektakulär zum Beispiel letztes Jahr im Rom in der Europa League gemacht hat, und darf 2, 3 schlechte Spiele. Das war auch kein schlechtes Spiel gegen Ungarn. Aber auf dieser Position darfst du dir halt keine Fehler erlauben, weil es die neuralgische Position ist, die 6. Und deshalb darf man dann schon sagen, dass er ein paar Unkonzentriertheiten in seinem Spiel drin hatte. Das finde ich schon. Ändert aber gar nichts an meiner generellen Wertschätzung, dass ich es einfach geil finde, dass er drin ist und er dieser Mannschaft grundsätzlich eine ganz andere Stabilität gibt.
Und auch ein anderes Gesicht, finde ich, oder? Einen anderen Charakter. Also ja, er ist schon eher halt so der weiß ich nicht, der...
Das ist kein NLZ-Gestylter. Das ist einer, der ist über die Dorfplätze gegangen.
Ja, genau. Und ich glaube, der geht doch heute immer noch über die Dorfplätze.
Ja, aber allein guck mal, wo der überall gespielt hat, ne? In Heidenheim, bei Union, bei Wien, Wiesbaden und sowas. Das war ja jetzt auch nicht, oh, da kommt einer aus dem Nachwuchsleistungszentrum und der spielt 2 Jahre später Nationalmannschaft. So war das ja bei dem nicht. Und dieser Hunger, den der hat, das tut der Mannschaft gut.
Ja, ich glaube auch, der ist eher in so einem alten Opel Kadett zum Training gekommen.
Weiß ich jetzt nicht, aber würde mich auch nicht wundern.
Und gut, heute wird er wahrscheinlich dann auch schon doch wieder mit dem Lambo kommen. Aber das kann schon sein, aber damals... Vor ein paar Jahren.
Wenn er den Hallberg im Taunus runtergebraust ist.
Boah, wen Wiesbaden, du hast auch ein hartes Stück Arbeit.
Was sagst du insgesamt zum Auftritt von Marc-André Ter Stegen, also nicht nur beim Spiel, sondern auch um diese Länderspielmaßnahme drumherum?
Ja, also Wie lange spielt er jetzt schon bei Barcelona? 12 Jahre?
Nee, ich glaube, er spielt genau 10 Jahre spielt er jetzt da. Genau 10.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das, das war schon ein paar Mal Thema hier bei unserem Podcast, aber ich habe wirklich auch da wieder jemanden gesehen. Es gibt niemanden, der von hinten raus ein Spiel so öffnen kann wie Marc-André ter Stegen. Das ist so. Kein Torwart, der mir einfällt. Vielleicht Manuel Neuer zu seinen besten Zeiten, aber die besten Zeiten liegen ja schon eine ganze Zeit hinter ihm. Jetzt hat ter Stegen quasi geerbt und muss sich jetzt ein Stück beweisen. Und das ist eigentlich absurd, weil er eigentlich niemandem was beweisen muss. Wenn du 10 Jahre, wie du sagst, bei Barcelona im Tor stehst, dann musst du niemandem was mehr was zu beweisen. Nichts, aber auch gar nichts mehr beweisen. Du musst die Form halten und du darfst nicht abreißen lassen. Ich finde die Entscheidung super. Ich feiere es hart. War längst überfällig. Gefühlt, wie viel Zeit bleibt ihm jetzt noch? Und das ist irgendwie die bittere Wahrheit dann aber auch, dass er jetzt ein paar Jahre noch hat, eventuell. Ich wüsste aber auch nicht, wer ihm den Platz streitig machen sollte. Es gibt für mich keinen Torhüter, der auch nur im Ansatz an ihm vorbeiziehen könnte. Deshalb ist das so natürlich unser WM-Torhüter, das auf jeden Fall. Und was dann passiert, müssen wir mal gucken, ob dann Urbig aus Köln endlich auch in die Nationalmannschaft kommt. Das werden wir dann sehen. Er ist ja beschrieben als einer der größten Talente, Torwarttalente ever, ever, ever. Um einfach nur mal ganz kurz wieder das weiße Ballett zu droppen. Aber jetzt sag du mal, war da was Richtiges dabei? Also, bei Marc-André ter Stegen oder siehst du es komplett anders?
Also, ich finde, da war, bis du jetzt dann direkt das weiße Ballett wieder gedroppt hast, also natürlich ist Urbig ein super Torwart, aber das stimmt ja auch tatsächlich, in einem Punkt war das sogar gar kein schlechter Hinweis. Wir sind insgesamt, wenn man auf den jungen Bereich schaut, nicht mehr das Torhüterland, das wir mal gewesen sind.
Exakt.
Also wir haben Urbig und Atubolo in dem Alter von Freiburg und dann wird es schon eng, da bin ich bei dir. Da war wahnsinnig viel Richtiges dabei. Eine Alternative würde ich dir gerne gleich noch präsentieren. Also als erstes Mal bin ich bei dir. Ich habe so das Gefühl, ich fange anders an. Also ich würde erst mal sagen, dass Marc-André ter Stegen rund um dieses Spiel, um die Nominierung als Nummer 1, für mich einen total unaufgeregten, souveränen Eindruck gemacht hat. Also gar nicht irgendwie so in der Art, so jetzt habe ich es euch mal gezeigt, ich habe lang genug gewartet und jetzt ist der Neue endlich weg und so einen auf dicke Hose machen, sondern ganz, ganz angenehm bescheiden, hat auch nochmal herausgestrichen, was Manuel Neuer für ein großartiger Torwart war. By the way, ich find's enttäuschend, dass Manuel Neuer nicht die Größe hatte, ter Stegen mal zu schreiben. Ich meine, er hat ihn jahrelang nur noch ein Stück weit mit der Öffentlichkeit zusammen auch blockiert, die ja irgendwie, wenn Neuer wieder da war, automatisch, oh, das ist der Neuer von 2014 wieder. Da hätte man auch... Ich weiß, jetzt kommen wieder all die Bayern-Fans und sagen, ey, das sagt er doch jetzt nur, weil der bei Bayern spielt. Ne, dann nenne ich sogar ein Beispiel von Bayern. Damals Oliver Kahn, diese Größe zu Lehmann zu gehen, vorm Elfmeterschießen gegen Argentinien. Das hätte ich mir von Neuer auch gewünscht. Aber wir hatten ja schon darüber geredet, Neuer kann das, glaube ich, seinen Konkurrenten nicht so unbedingt gönnen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Manuel Neuer wäre nicht zurückgetreten, wenn er nicht gemerkt hätte, dass Julian Nagelsmann nach der EM das Rennen um die Nummer 1 absolut für offen erklärt hätte.
Und ein Einschub, merkt ihr, was du sagen willst? Ein Einschub, Manuel Neuer wäre vielleicht nicht Manuel Neuer mit dieser Karriere, wenn er nicht so gebissen hätte. Kann auch sein, kann auch ein Teil der Wahrheit sein.
Aber das nur so. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht musst du sogar ein Stück weit so sein. Hm. Ich habe den Eindruck, bei Buffon und Casillas war es ein bisschen anders. Und ich habe ja gerade auch das Beispiel Kahn genannt, dass man trotz allem dann irgendwann auch ein bisschen versöhnlicher damit umgeht. Kann, aber egal. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann froh ist, dass er eine neue Hierarchie hat in der Mannschaft. Und du hast eben was gesagt, Fußball mitspielen. Also Messi ist ja zitiert worden damals in Barcelona. Der hat gesagt, unser Torwart ist nicht der schlechteste Feldspieler. Also überleg dir mal, in einer Ansammlung des großen Barcelona.
Ja, krass.
Ter Stegen ist mit Abstand der beste Fußballer, was die langen Bälle angeht, also im Fuß. Manuel Neuer hat auch einen überragenden Fuß. Der hat ja auch immer mitgespielt. Der kann vor allen Dingen auch, der hat ja teilweise sogar so kleine Kabinettstückchen gebaut. Aber für diese langen Bälle, um das Spiel direkt einzuleiten, glaube ich nicht, dass es einen besseren als Ter Stegen gibt. Und eins würde ich mir insgesamt wünschen. Es kann ja auch sein, dass der heute Abend in Holland einmal vorbeigreift. Manuel Neuer hat auch mal vorbeigegriffen im Übrigen.
Ja.
Nee, also Manuel Neuer ist natürlich, war zu seiner Glanzzeit 2014 der beste Torwart der Welt, da gibt's ja gar keine Frage. Aber trotzdem würde ich mir jetzt einfach wünschen, dass man sagt, wir haben Ter Stegen, einen anerkannten Keeper, der in Spanien verehrt wird, und da wird jetzt auch nicht nach jedem Fehler geguckt, falls er überhaupt einen macht, schafft er das als Nummer 1? Natürlich schafft er das als Nummer 1. Der hat 40 Länderspiele, der spielt seit 10 Jahren bei Barcelona, und um deine Frage, wie lange geht das noch? Also es geht auf jeden Fall WM Nordamerika, das geht auf jeden Fall die nächste EM, die in England und Irland stattfindet, also Großbritannien und Irland, und du kannst eigentlich damit auch noch eine WM mit 38 spielen. Hat ja Manuel Neuer gerade bewiesen, dass das geht. Also für 4 bis 6 Jahre hast du da Ruhe. Und deine Frage, wer kann? Trapp scheint gefallen zu sein in den Aktien. Ja. Baumann ist loyal. Nübel, finde ich, hat eine Entwicklung genommen, ist aber auch noch nicht so weit, wie viele sagen. Da sage ich, Stefan Ortega, Manchester City, der zwar hinter Ederson nominell steht, aber der so oft gespielt hat, auch in Cup-Wettbewerben, der so cool ist, also den würde ich sofort auf jeden Fall in die Nationalmannschaft berufen, verstehe ich nicht ganz. Auch da wieder das Ding, wenn du im Ausland spielst, selbst bei Manchester City, fliegst du anscheinend in Deutschland immer ein bisschen unterm Radar.
Warum ist das so? Wir müssen doch einfach wahnsinnig, wir müssen doch vor Stolz platzen, wenn solche Torhüter...
Die Karriere von Ortega ist ja eh Wahnsinn, von Bielefeld zu City, ne? Also unglaublich.
Ja, also... Ja, war Ortega nicht mal auch beim HSV?
Ortega? Ne, das glaube ich nicht. Der war mal bei 60 München.
Ortega?
Ortega, ne, der hatte einen Torwarttrainer, der beim HSV gewesen ist. Kostmann, aber Ortega, ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Ich glaube nicht, dass der beim HSV gewesen ist. Ne, das wüsste ich. Weil ich meine, dann würde ich natürlich vor Stolz noch mehr platzen hier.
Ja, ja, aber war das so, also, hä?
Ich gucke für dich jetzt aber extra nochmal nach, damit ich hier alle Stationen habe, damit wir nichts falsch machen. Also,
nee, du hast vollkommen recht.
Aus Hessen. Der kommt aus Calden.
Hessen, Kassel hat er gespielt.
Ja, pass auf, aber Calden, das ist doch dieser Superflughafen im Norden von Hessen, Kassel, Calden, wo, glaube ich, zweimal in der Woche ein Flieger nach Mallorca geht. Mhm. Dann hat er zwischendurch beim KSV Baunatal gespielt, ehemaliger Zweitligist. Beppo Hofeditz kommt daher.
Bitte.
Dann Hessen-Kassel, Arminia Bielefeld, 60 München, Manchester City. Also forderst den Geisier raus, ja, dann, ja,
ist so. Ist so. Ja, nee, ja, absolut, absolut. Also irgendwie hatte ich ihn aber trotzdem im Kopf. Aber geil, oder? Wie sich das liest irgendwie. Ja. Arminia Bielefeld, Manchester City, guten Tag.
Ganz genau. Und auch Guardiola schien ja kurzzeitig zu zweifeln, ob er ihn nicht sogar ganz offiziell zur 1 macht. Also das ist ein Riesenkeeper, der müsste für mich auf jeden Fall dabei sein, Punkt.
Puh. Haben wir doch mal erstmal einen Wasserstand durchgegeben, oder? Was die Nationalmannschaft angeht. Es geht heute gegen die Niederlande. Wir sind übrigens eine Sache. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber mich haben so viele Menschen abgehatet gestern. Sag mal, was ist mit euch los? Barenburg, wann kommt der Podcast? Das ist doch scheiße. Jetzt sind wir am Dienstag. Wir haben uns das extra aufgehoben. Einfach deshalb, weil heute die Nationalmannschaft gegen die Niederlande spielt. Und da war richtig Bambule. Also wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Zahlen.
Ja gut, aber ich meine, man darf ja auch mal sagen, also wir liefern ja eigentlich zuverlässig immer am Montag ab. Und wir haben ja beide auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Da kann es ja auch schon mal sein, Dienstag, ganz am Anfang, als wir so eine wilde Desperado-Truppe waren, da haben wir auch schon mal Mittwoch geliefert. Also ich bitte da um Verständnis. A, ist es von der Aktualität heute ein bisschen besser. Und B, haben wir ja auch noch was anderes zu tun. Es sei denn, es gibt hier so ein Crowdfunding und alle wollen, dass wir Montag machen. Dann arbeiten wir nur noch für den Podcast. Da muss aber bitte unsere Community uns auch ein warmes Mittagessen in der Pushta-Bude eventuell ermöglichen. Ne?
Im
Erdbeermund.
Oder im Erdbeermund, ja. Oh Gott, ich krieg dieses Bild nicht aus dem Kopf. Niederlande steht da an. da sind irgendwie ein paar Spieler dabei, wo ich sage, richtig, richtig, richtig gut. Das wird ein richtig, richtig knappes Spiel. Allerdings sind die so stark, wie man sie erwartet hat?
Ich weiß gar nicht, ob man die so stark erwartet hat. Also ich habe ihnen vor der Europameisterschaft relativ wenig zugetraut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich sie da in einem Vorbereitungsspiel gegen Schottland gesehen hatte und erschrocken war über die Ideenlosigkeit im Mittelfeld. Ich bin auch kein Ronald Koeman-Fan, also weder so als Typ noch für seine Spielweise. Ich finde, man konnte sich ja früher an den Niederlanden reiben, aber sie haben eigentlich immer einen geilen Fußball gespielt. Und das, finde ich, haben sie unter ihm gar nicht. Und als sie dann in der Vorrunde von den Österreichern bei der EM richtig zerpflückt wurden, da habe ich gedacht, boah, da ist wahrscheinlich relativ schnell sogar Schluss. Dann hatten sie ja sogar ein bisschen das Glück, dass sie eigentlich einen relativ smoothen Weg hatten bis ins Halbfinale bei der EM, aber im Halbfinale gegen England ja auf Augenhöhe waren. Und ich finde, sie haben mit dieser Halbfinalteilnahme doch so ein bisschen an Profil gewonnen. Jetzt haben sie gegen Bosnien 5-2 gewonnen. Es scheint doch ein bisschen mehr Offensivfußball einfach auch da dabei zu sein. Und ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt, also Ronald Koeman, wie er da mit der Personalie Steven Bergwijn umgeht, wo er sagt, mit 26 geht er nach Saudi-Arabien. Okay, hat er sich fürs Geld entschieden, aber bei mir spielt er nicht mehr. Das fand ich mal, habe ich gesagt, Hut ab, der kam so gestochen scharf wie früher einer seiner Freistöße.
Frimpong ist aus privaten Gründen abgereist, ja. Wird der Mannschaft fehlen. Ist das ein Einschnitt?
Ja, der hat bei den Niederlanden noch nicht so die Rolle gespielt wie in Leverkusen, dieses Dominante. Er war jetzt immer im engeren Kreis dabei, aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob das direkt sich so auswirkt. Ich finde so eine andere Personalie, obwohl der wahrscheinlich heute von der Bank kommt, Wout Weghorst, finde ich immer geil, wenn ich den in Oranje sehe, weil der hat ja auch zum Beispiel vor noch nicht mal 2 Jahren bei der WM hat er ja auch die 2 Treffer gegen Argentinien erzielt, als er reinkam, da in diesem Wahnsinns, in diesem epischen Viertelfinale. Also ich finde, sie haben ein paar interessante junge Spieler dabei, sie haben ein paar, ja, etwas Desperados, sage ich immer, also Leute, die keinen stromlinienförmigen Weg gegangen sind. Ich finde, das ist eine interessante Mischung. Die Niederlande spielt zu Hause. Die werden sie sicherlich nicht hinten reinstellen. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel heute Abend.
Gut. Wichtigste Frage. Sehen wir heute Pavlovic von Anfang an? Sehen wir heute Füllkrug von Anfang an? Sehen wir heute Can von Anfang an?
Warum sollen wir jetzt Can von Anfang an sehen?
Naja, das ist natürlich immer so die Fangfrage bei dir, weil ich weiß, normalerweise, wenn man Can einfach nur antitscht, dann titscht man dich so an, dass du, dann habe ich eine Viertelstunde irgendwie Pause hier im Podcast. Ja, das ist der einzige Grund.
Ja,
also Spaß beiseite, also lass uns Pavlovic und Füllkrug.
Nein, also Can, finde ich, hatte bei Dortmund ein paar Phasen, die waren okay. Größtenteils, finde ich, waren sie eher nicht. Ich finde, er ist überschätzt, das darf man schon so sagen. Ich weiß auch nicht, ob man ihm mit der Kapitänsbinde eine Freude gemacht hat oder ob das nicht für ihn noch mehr war, boah, jetzt muss ich noch was Besonderes bringen. Es war bei der EM in der Vorrunde okay, gegen Spanien war er komplett überfordert. Deshalb meiner Meinung nach maximal ein Kaderkandidat. Ich weiß ja nicht, ob man Pavlovic sieht. Ich weiß ja nicht, ob Nagelsmann sagt, okay, wir haben gegen Ungarn gut gespielt. Ich lasse diese Mannschaft jetzt wieder spielen, weil da geht es natürlich heute auch schon in die Richtung Gruppensieg oder sowas. Also ich würde jetzt wenig ändern. Pavlovic spielt bei den Bayern auf so einem hohen Niveau, dass du da auch sagen kannst, auch da kann er so ein bisschen sich an das Niveau adaptieren. Dann hast du im Hintergrund noch Stiller. Du hast einen Namen genannt, den ich schon interessant finde, Niklas Füllkrug. bin ich mal gespannt, ob das bis zur WM so so reicht, weil ich finde ihn als Typ einfach echt cool und auch geil. Ich finde, er ist auch ein Gesicht der Nationalmannschaft. Du merkst auch, der hat Spaß an Pressekonferenzen. Das erinnert so ein bisschen an Thomas Müller. Ich glaube auch, dass er so ein positiver Faktor ist. Aber seine Quote bei Dortmund war okay. Das wurde auch so ein bisschen geschönt durch die Champions-League-Saison. Er ist jetzt nach England gewechselt. Man braucht 3 bis 6 Monate, um sich an diesen Rhythmus zu gewöhnen. Lopetegui setzt ihn auf die Bank. Er hat die Vereinsikone Antonio vor sich. Und wenn er bei West Ham nicht spielt regelmäßig und damit keine Quote hat, dann kommt das, was wir eben über die deutschen Spieler im Ausland gesagt haben. Bei einem Stürmer zählst du nachher, wie viel hat denn der gemacht, wie viel Buden. Und wenn er da nicht zweistellig ist, dann könnte er auch so ein bisschen aus dem Blickfeld verschwinden. Und dann gibt's vielleicht doch ein paar Spieler, die in diese Lücke stoßen könnten. Also ich sehe Niklas Füllkrug jetzt trotz seiner Wahnsinnsquote in der Nationalmannschaft nicht automatisch gesetzt bis WM 26.
Sehr interessant, dass du das sagst, weil ich hatte da diesen Eindruck, den du sportlich hast, hatte ich umgekehrt in den Interviews. Ich finde, Fülle ist nicht mehr Fülle. Fülle wird, lass es mir auf Deutsch sagen, langsam ein arroganter Drecksack manchmal. Wenn du das direkt, also selbst an Joshua Kimmich, hast du dieses Doppelinterview gesehen? Joshua Kimmich und...
Nee, hab ich nicht gesehen.
So. Da ist plötzlich Joshua Kimmich ein totaler Sympath neben Fülle. Und da dachte ich mir so, hä? Warte mal, was denn jetzt passiert? und nein, Fülle hat eine Grundarroganz bekommen, von der ich so sage, so, boah, Buschi. Echt? Was ist denn passiert? Mir ist noch nicht
aufgefallen. Nee? Also erstens mal muss ich sagen, dass ich finde, dass Kimmich, den wir ja oft und hart hier kritisiert haben,
ja,
insgesamt finde ich eine total positive Entwicklung genommen hat, seit er sich auch mit dieser Position angefreundet hat. Mhm. Und ich finde, wenn er jetzt was sagt zu seiner Kapitänsrolle, dann nehme ich ihm das auch ab. Das kommt mir nicht so gestellt daher. Ich finde auch, dass Niklas Füllkrug Spaß an Pressekonferenzen hat und das versucht vielleicht manchmal auch so ein bisschen zu verkleiden, aber arrogant ist er mir jetzt bisher noch nicht vorgekommen. Also ich habe dieses Interview nicht gesehen, aber...
Okay. Ja, du, also schaust dir einfach mal an und geh mal mit diesem Blickwinkel auch noch mal so ein bisschen drauf. Man muss es jetzt nicht übertreiben, aber es matcht so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, auf eine andere Art und Weise.
Ja, aber bei mir ist es ja rein sportlich und jetzt ist es natürlich aber auch so, dass wir jetzt auch nicht in Deutschland in Mittelstürmern der absoluten Weltklasse-Kategorie ersticken. Ja. Bin mal gespannt, wie Undav jetzt ins Laufen kommt, auch jetzt mit der Belastung Champions League. Tim Kleindienst ist vielleicht auch einer, wo man sagen könnte, wenn der mit seiner Art, die er in Heidenheim gezeigt hat und in Gladbach in den ersten Spielen, wenn er das fortsetzen kann, könnte das auch jemand sein. Es ist nach wie vor so, dass man, denke ich, sagen kann, Wirtz, Havertz, Musiala, das ist für mich alles Weltklasse. Ich glaube, und da tritt man auch niemandem zu nahe, vorne sind wir mit Füllkrug, das ist internationales Niveau. Das ist auch völlig okay. Wahnsinnskarriere auch, die er gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist schon noch ein langer Weg auch bis zur WM in den USA.
Würdest du mir recht geben, wenn die Aufstellung ungefähr so aussieht? Das Ding im Tor ist klar. Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Mittelstädt, Andrich, Groß, Wirtz, Musiala, Achtung, Bayer und Havertz.
Also du machst jetzt Mittelstädt für Raum, das würde ich jetzt nicht ganz verstehen. Klar kannst du sagen, wir wollen ein bisschen defensiver spielen. Ich finde Raum nach vorne den besseren Spieler. Bayer ist für mich auch noch nicht so richtig in Dortmund angekommen. Also da muss man dann auch immer gucken, der hat in Hoffenheim eine gute Saison gespielt. Der war so ein bisschen die positive Überraschung im EM-Kader. Dann würdest du ja Havertz wieder auf die Position stellen, wo ich eben gesagt habe, ich finde ihn auf der 10 besser. Ja. Nee, also ich würde alles so lassen, wie sie es gegen Ungarn gespielt haben. Wenn du einen defensiveren Ansatz wählst, kannst du Mittelstädt für Raum bringen.
Wie hat dir, Themenwechsel, das Spiel, Abschiedsspiel gefallen? Wie war es für dich, Jürgen Klopp wieder in Dortmund zu haben?
Ich weiß es nicht. Ich habe es gestern auch beim Pfister Nöllchen schon gesagt, in der Glanzparade. Ja. Ich finde, Kloppo hat, also ich bin jetzt keiner, der sich hier in den Sand wirft, wenn er Jürgen Klopp sieht, weil ich finde, wenn er Spiele verloren hat oder wenn er sich unangenehm behandelt fühlt, dann ist er auch schon als Interviewpartner, kann das auch schon mal ein hartes Brot sein. Aber was diese Aura von Jürgen Klopp, der schafft es wirklich. Der war jetzt 9 Jahre weg und der kommt dahin und du hast das Gefühl, es hat sich nichts verändert. Und dann auch, wenn du diese Outtakes gesehen hast, die Borussia Dortmund da auch ins Netz teilweise gestellt hat, ne, wie er da die Mannschaftsaufstellung gemacht hat oder wie er das Abschlusstraining geleitet hat, die Sprüche, die der drauf hat, wie du haust nach 2 Minuten schon aus 40 Metern drauf, ist ja pure Verzweiflung. Und dann guckt er seinen Co-Trainer an, wie lange müssen wir uns das Gegurke denn hier noch angucken? Und es kommt irgendwie alles so, es ist irgendwie authentisch und lustig. Also ich meine, ich bin ja eh Klopp-Fan, aber ist einfach geil. Und er schafft es, so eine Aura herzustellen, dass du denkst, der war mal weg. Also es passt einfach. Es matcht einfach zwischen ihm und Dortmund.
Tja, was will man dazu noch sagen? Ich hatte irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das passt so gut zusammen, das könnte irgendwann auch mal wieder...
Das jetzt kommt, jetzt bricht wieder Rosamunde aus hier durch.
Glaubst du nicht? Also glaubst du nicht, dass der so viel Spaß hatte an dieser ganzen Geschichte, dass da zumindest im Hinterstübchen...
Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich würde ihm auch dringend davon abraten, nochmal nach Dortmund zu gehen. Das ist in den seltensten Fällen, ist sowas gut gegangen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was ja immer wieder kolportiert wird, dass er irgendwann zu den Bayern geht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das passt auch überhaupt nicht in seine Vita, finde ich. Also ich würde fast im Moment, wenn ich jetzt so einen Balken ankreuzen müsste, würde ich fast eher ankreuzen, dass er als Trainer gar nichts mehr macht. Wirkt auf mich gar nicht irgendwie, als wenn er so denkt, oh, ich habe da übereilt eine Entscheidung getroffen. Vor allen Dingen ruht er ja in sich selbst, weil er weiß, er würde immer wieder was bekommen. Und wenn er nochmal trainiert, dann muss es wirklich, ja, dann muss es irgendwie das allerhöchste Regal sein. Aber kannst du dir Klopp bei Real Madrid vorstellen? Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass er jede Mannschaft trainieren kann. Aber steht Real Madrid für die Art Fußball, die Klopp so liebt, diesen Vollgas, oder ist Real eher kontrolliert, im richtigen Moment zuschlagen? Also in England, glaube ich, trainiert er eh keinen mehr, obwohl er sich vielleicht so einen etwas angerauten Traditionsverein wie in Italien. Oder sagt er vielleicht, und das könnte ich mir vorstellen, ich werde irgendwo Nationaltrainer. Das würde ich mir vorstellen können, und da wäre meiner Meinung nach kommen nur Deutschland und England in Frage. Also der wirkt so mit sich im Reinen und unterschätzt das mal nicht, gerade auch Premier League, wo du ja nicht nur Trainer bist, sondern praktisch auch der Manager, der die Spiele einkäuft. Das ist schon, ich glaube, der weiß schon auch, was er da für Kraft gelassen hat.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass er noch gar keine Äußerungen macht. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass er ja sich Zeit lässt. Er hat ja nicht ausgeschlossen, dass das Fieber irgendwann wieder zurückkommt. Aber ich glaube, dass es einfach auch einen richtigen Zeitpunkt braucht. Ich glaube, es wird eine Überraschung geben. Ich glaube, es wird eine Mannschaft sein, wo wir vielleicht dann doch nicht mitgerechnet hätten. Mal abwarten. Ich fand es aber auf jeden Fall, diese Folklore fand ich trotzdem ganz schön.
Apropos damit gerechnet, hättest du gerechnet, dass der Start von Hansi Flick so gut ausfällt?
Never ever. Ich habe immer noch die Dokumentation im Kopf, die wir wahrscheinlich alle gesehen haben als Fußballfans und wo jeder irgendwie ein komisches Gefühl gekriegt hat, bei der einen oder anderen Ansprache auch in der Nationalmannschaft und in der Akzeptanz in der Mannschaft und so weiter. Also es war alles insgesamt schon so, dass ich dachte, boah, okay, wie kommt man jetzt auf Hansi Flick? Also man kann auf Hansi Flick kommen, aber in Barcelona auf Hansi Flick, das hat für mich tatsächlich gar keinen richtigen Sinn gemacht. Das waren für mich gefühlt, aber auch nur gefühlt, ich weiß nicht, wahrscheinlich ging es da draußen an einigen so, zwei Schuhe zu groß, und da passt er voll rein, bisher zumindest. Hat er uns alle komplett genau das Gegenteil gezeigt.
Respekt davor. Das Kuriose ist ja eigentlich, man kann ja Hansi Flick irgendwie, man traut sich ja kaum richtig zu, seine Tätigkeit als Trainer zu bewerten. Er war in Bammental und mal in Hoffenheim irgendwo. Und ja, dann ist er plötzlich über Nacht vom Co zum Cheftrainer bei den Bayern geworden. Hat in knapp anderthalb Jahren 7 Titel eingefahren. Und man hat gedacht, wow. Und dann ist es die Frage, woran lag das? Hat er da so viel umgestellt? Oder hat er eine Mannschaft, die von Kovac die Schnauze voll hatte, irgendwie in die Verantwortung genommen, hat Thomas Müller wieder spielen lassen, hat ein bisschen gute Atmosphäre gesorgt? Dann Nationalmannschaft, das ist komplett nach hinten gegangen. Und jetzt kommt er nach Barcelona. Wir wollen das aber jetzt auch nicht mal zu hoch hängen. Also Barcelona hat in den letzten Jahren in der Champions League zum Beispiel gar nichts gezeigt. Hat jetzt bei den 4 Siegen auch 3-mal echt ein bisschen Glück gehabt. Aber ich glaube, was er sehr gut kann, Hansi Flick, weil er einfach echt ein netter, guter Typ ist. Ich glaube, er kann so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Also wenn es irgendwie läuft, dann kann er diesen Run ganz lange laufen lassen. Ich glaube, er kann keine Krise oder er kann nicht durchgreifen oder da fehlt ein bisschen die Autorität, wenn es dann irgendwie, wie du gerade in der Doku angesprochen hast. Aber am Ende wird man vielleicht sagen, boah, das war ein klasse Vereinstrainer oder hat da zumindest für viele Trophäen gesammelt, und in der Nationalmannschaft ist es trotzdem so grandios nach hinten losgegangen.
Bleiben wir bei den Überraschungen vielleicht noch zum Schluss. Wie sehr hat es dich überrascht, dass Mats Hummels ein Römer geworden ist?
Ich finde, es passt einfach geil zusammen. Ich finde, das ist irgendwie Nostalgie. Er hat gezeigt, dass er immer noch auf hohem Niveau spielen kann, vor allen Dingen in der Champions League. Und ich finde, die Roma ist so ein geiler Club, der die Leute, der die Leute aufwühlt, der in Rom Religion fast ist, ewig so ein bisschen aufgeregt. Da passt der schöne Bo Mats auch noch gut dazu. Es ist immer noch ein anständiges fußballerisches Niveau. Er hat gegen De Rossi noch gespielt. Er hat immer gesagt, dass Totti und De Rossi schon zwei Heroen für ihn waren, die Senatoren von Rom. Also das passt gut, und ich glaube, dass er der Roma gut tun wird. Boah.
Gut, dann würden wir, so sind wir
quasi. Auch eine Eins würde ich gerne noch sagen. Was sagst du zu Florian Kohfeldt in Darmstadt?
Ja, das tut mir leid.
Wie, das tut dir leid?
Für Darmstadt. Also, es ist für mich, wie soll ich sagen, es ist so ambivalent. Auf der einen Seite haben wir ihn ja auch immer mal wieder gefeiert als jungen Trainer, und er wurde gefeiert als junger Trainer. Jetzt ist er nicht mehr der junge Trainer, und er ist quasi einer Karriere dann doch etwas, gab es Ups und Downs. Ich habe nicht das Gefühl, dass er angekommen ist in der Profi-Super-Trainerliga. Und er hat am Ende des Tages einfach auch einen Job gebraucht. Und das ist auch Teil der Wahrheit. Ob das jetzt in Darmstadt gelingt, das weiß ich nicht. Aber er hat für mich in Bremen ansatzweise bewiesen, dass er ein guter Trainer ist. Und dann war es das auch. Ich glaube, am Ende war es dann auch nicht mehr so richtig, also da auch der Abgang, das war alles insgesamt nicht richtig gut. Und danach wurde es auch nicht mehr richtig besser. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es in Darmstadt aussieht.
Also ich finde, dass er am Anfang in Bremen echt eine gute Farbe war. Ein eloquenter Typ, der offensiven Fußball hat spielen lassen, hat Werder in die Nähe von Europa gebracht. Das war alles gut. Und dann plötzlich, als Werder in so eine Abwärtsspirale kam, sie haben sich ja einmal in der Relegation gerettet gegen Heidenheim. Dann im nächsten Jahr hatte er, glaube ich, hatte irgendwie 10 Spieltage vor Schluss 30 Punkte und ist dann noch abgestiegen. Hat, glaube ich, in den letzten 10 Spielen einen Punkt noch geholt. Thomas Schaaf hat dann im letzten Spiel noch versucht, was zu retten. Also da war er schon das Gesicht des Niederganges und er hat eigentlich immer dasselbe erzählt, immer dieselbe Platte. Wir haben auch hier darüber gesprochen, man konnte es irgendwann nicht mehr hören. Dann ist er nach Wolfsburg, die hat er mehr als schlecht als recht so in der Liga gehalten, aber das war okay. Dann nach Belgien, nach Eupen, da ist er kurz vorm Abstieg entlassen worden. Also die Karriere ist eher nach unten gegangen, was mich ein bisschen gewundert hat. Also ich kann schon verstehen, dass Darmstadt sagt, hey, das ist ein Trainer, der in der Bundesliga trainiert hat und wir waren in der Bundesliga, wir sind eine gute Adresse, aber Darmstadt stand ja eigentlich immer für Disziplin, Defensivfußball, auch mal mit gewissen Härten und Kohfeldt will eigentlich Fußball spielen lassen. Ob das so mit dem Kader zusammenpasst, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
Aber ich glaube, bei allem sind wir uns doch wirklich einig, oder? Also, wenn du am Böllenfalltor Trainer werden willst und das nachhaltig, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich
Lilien-Eier.
Ganz dicke Lilien-Eier.